Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Regionaljournal Aargau-Solothurn und das sind unsere Themen. Der Chef der Jungsozialisten, der Cedric Wermuth, wird wegen Hausfriedensbruch verurteilt. Die AEW Energie AG erhöht die Strompreise, das trotzdem das Geschäft sehr gut läuft. Und vor 40 Jahren stürzt in Würlingen eine Swissair-Maschine ab. Es war ein Terroranschlag, wie sich herausgestellt hat. Wir schauen zurück, ein bisschen später in der Sendung. Noch das Wetter, es gibt wieder Regen und es schneit auch bis auf 600 Meter runter, das Ganze bei 4 Grad. Am Mikrofon der Christian Salzmann. Der Präsident der Jungsozialisten und der Vizepräsident der SP Schweiz, der Cedric Wermuth, ist zu einer Geldstrafe und einer Buße verurteilt worden, das wegen Hausfriedensbruch. Der Cedric Wermuth hat vor einem Jahr eine Hausbesetzung zu Baden mit organisiert. Der Erik Sendt.
Eine bedingte Geldstrafe von 20 Tagessätzen und einen Buss von 300 Franken. Das ist laut der Nachrichtenagentur SDA die Strafe, die der JUSO-Präsident und Badener Einwohnerrat Cedric Wermuth bekommen hat. Der Cedric Wermuth, übrigens auch Vizepräsident von SP Schweiz, hat zusammen mit der JUSO im Januar 2009 eine nächtliche Hausbesetzung im Bäderquartier von Baden organisiert. So hat man für günstigen Wohnraum kämpfen. Vandalen haben außerdem das denkmalgeschützte Gebäude verschmiert, Sachschaden 3'000 Franken. Für Cedric Wermuth ist das, was er jetzt bekommen hat, aber eine ungerechte Strafe.
Es ist absolut nicht nachvollziehbar. Wir sind überrascht und vor allem ab der völlig überrissenen Höhe. Das ist in keinem Zusammenhang das Urteil. Wir werden uns sehr, sehr gut müssen überlegen, wie man mit dem umgeht.
Für Cedric Wermuth ist das Urteil darum vor allem ungerecht, weil sie für die Sachbeschädigungen nichts dafür können. Die seien nach dieser kurzen Hausbesetzung entstanden.
Es ist absolut falsch, dass wir in irgendeiner Form verantwortlich wären für die Sachbeschädigung. Die Sachbeschädigungen sind nachher passiert, nicht im Zusammenhang mit der politischen Aktion, die wir gemacht haben. Uns wird nur Hausfriedensbruch zur Last gelegt. Alle Jusos sind vom Vorwurf der Sachbeschädigung freigesprochen und darum ist das Urteil auch absolut unverständlich.
Wir überlegen sich jetzt, ob wir das Urteil anfechten wollen. Nächste Woche wollen die Jungsozialisten darüber informieren. Wegen Sachbeschädigung ist übrigens gar niemand von den Hausbesetzern angeklagt worden, schlicht weil die Polizei nicht beweisen kann, wer die Wände verschmiert hat. Bei der Verenahof AG, die die Anzeige gemacht hat, will man jetzt keine Stellung mehr nehmen zu diesem Urteil. Die Geschäftsführerin der Verenahof AG, Christine Zehnder, hat nur gemeint, für sie sei die Sache mit der Anzeige abgeschlossen. Es sei ihr darum gegangen, ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen, das jetzt vielleicht noch ein längeres juristisches Nachspiel könnte haben.
Eine Journalistin von der Aargauer Zeitung und ein Journalist von Tele M1, die auch an dieser nächtlichen Hausbesetzung dabei waren und darüber berichtet haben, sind freigesprochen worden vom Vorwurf vom Hausfriedensbruch. Das hat auf Anfrage bei den AZ-Medien geheissen. Fast den ganzen Aargau kauft seinen Strom bei der AEW Energie AG. Und der Staatsbetrieb hat heute Rekordzahlen präsentiert. 70 Millionen Franken Gewinn hat man gemacht. Alles in allem kommt der Kanton Aargau von seiner Stromfirma rund 35 Millionen Franken über. Tief schwarze Zahlen also. Was heisst das für einen Strompreis? Der Stefan Ulrich hat mit dem Ernst Wertmüller geredet. Er ist der Präsident vom Verwaltungsrat von der AEW Energie AG.
Die Prognose für den Strompreis, geht er rauf, bleibt er gleich, geht er runter. Das ist ja das, was den Privatkunden vor allem interessiert.
Die Aussichten für die Zukunft ist wirklich die, dass die Strompreise sich werden nach oben bewegen. Der Kantonswerktarif, der ist bekannt geworden, dass der Vertrag von 1,2 Rappen wird erhöht werden ab 1.1.2011. Wie wir mit dem umgehen, mit der AEW, das haben wir noch nicht beschlossen. Aber tendenziell geht er nach oben. Aber wir dürfen sagen, der Strompreis wird auch dann noch tiefer sein, weder als er vor 15 Jahren war.
Sie haben heute als AEW Energie AG bekannt gegeben, dass Sie sehr gute Zahlen haben für das letzte Jahr. Sie tun fast 50 Millionen in die freien Reserven. Da könnte man ja jetzt sagen, die AEW Energie AG hat so viel Geld auf der Seite, da kann sie den Strompreis noch eine Weile lang tief behalten.
Wie Sie gesehen haben, haben wir im vergangenen Jahr oder jetzt im vergangenen Geschäftsjahr 67,5 Millionen investiert. Wir sind auch der Meinung, dass wir in Zukunft entsprechend investieren müssen, um unsere Netze können entsprechend fit zu halten und die grosse Qualität, die wir können anbieten können, dass wir die können aufrechterhalten können.
Aber die Frage war eigentlich nach dem Strompreis. Sie sagen, er müsse rauf, Sie haben aber viel Geld auf der Seite. Das geht aus Sicht vom Kunden nicht auf?
Also wir haben nicht sehr viel Geld auf der Seite. Wir sind der Meinung, das Geld brauchen wir, um unsere Netzinfrastruktur aufrechtzuerhalten und unsere Investitionen können zu tätigen, um den Qualitätsstandard, den wir heute im Kanton Aargau haben, können aufrechtzuerhalten.
Ernst Wertmüller, die Kantonsregierung hat einmal gesagt, sie will ihre Eigentümerstrategie überdenken. Also sie besitzt AEW Energie AG zu 100%. Sie hat dann die Vorschläge, dass man die Beteiligungen abstoßt, zurückgezogen. Die SP vom Kanton Aargau hat die Volksinitiative lanciert, dass AEW Energie AG zu 100% beim Kanton bleibt. Ich nehme an, Sie unterstützen diese Bestrebungen. Sie wettet nicht wirklich in die freie Wildbahn entlassen werden.
Ja, ob das jetzt die freie Wildbahn ist, würde ich da nicht kommentieren. Tatsache ist, dass die Regierung Mittel braucht und da sind wir auch gerne bereit, einen Beitrag zu leisten. Wir haben entsprechende Vorschläge ja gemacht, um wir auch diskutieren mit der Regierung, dass wir gerne würden eine AXPO-Aktie kaufen vom Kanton und durch das den Kanton könnte bedienen mit entsprechenden Mitteln. Und das ist nach wie vor die Diskussion mit der Regierung und ich hoffe, dass wir da zu einem guten Ende kommen. Irgendwann in die, wie Sie sagen, freie Wildbahn entlassen werden, das ist ein anderes Thema. Aber das, glaube ich, das steht für die nächste Zukunft nicht zur Diskussion, weil man vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht hat in anderen Gebieten und die Stimmung für das im Kanton oder auch in der gesamten Schweiz nicht so gut ist.
Und der SP Aargau schieben Sie noch etwas über ins Abstimmungskessel?
Nein, das schieben wir gar nicht über. Also, wir sind politisch sehr neutral und wir engagieren uns in dem Zusammenhang.
Sagt der Ernst Wertmüller, der Präsident vom Verwaltungsrat von der AEW Energie AG. Man hat im letzten Geschäftsjahr trotz der Wirtschaftskrise mehr Strom verkauft. Das darum, weil immer wie mehr Leute im Aargau wohnen und die brauchen natürlich auch immer wie mehr Strom. Im Herbst ist in Koblenz ein älterer Mann getötet worden. Das Tötungsdelikt, das ist speziell. Das Opfer kommt nämlich von Deutschland. Man hat es aber gerade hinter den Grenzen in der Schweiz gefunden. Wer ermittelt jetzt und vor allem wie? Der Alex Moser ist diesen Fragen nachgegangen.
Der 63-jährige Deutsche war ein Einzelgänger aus Köln, der immer wieder im süddeutschen Raum entlang der Grenze zwischen Basel und dem Bodensee unterwegs war. Am 27. November hat man ihn tot auf der Aarebrück zu Koblenz gefunden. Ganz normal fängt hier die Aargauer Polizei an ermitteln. Dabei hat der Fall sicher auch viel mit Deutschland zu tun. Darum arbeiten wir hier zusammen, sagt der Chef der Aargauer Kriminalpolizei, der Urs Winzeried.
Da wird Hand in Hand ermittelt. Die Einsatzführung, die liegt natürlich an einem Ort und das ist dort, wo der Tod ist aufgefunden wurde. Das heisst also, das ist die Schweiz und das ist der Kanton Aargau. Aber die Ermittlungen, die auf der deutschen Seite müssen an die Hand genommen werden, die werden von den deutschen Kollegen sehr intensiv durchgeführt. Das immer in Absprache mit den Sachbearbeitern aus dem Aargau.
Es kann ja zum Beispiel sein, dass der Rentner zu Deutschland umgebracht worden ist und die Täter seine Leiche nachher einfach zu Koblenz liegen lassen haben. Und wie hat er überhaupt zu Köln gelebt? Auch hier gibt es Fragen und Reisen, die die zuständigen Polizeien gegenseitig unternehmen. Es wird also intensiv zusammengearbeitet, aber auch hier nicht immer ohne Reibereien.
Reibungspunkte gibt es an und für sich allenfalls auf sachlicher Ebene, wenn es darum geht, wie weit will man mit Massnahmen gehen, wie weit will man auch Geld investieren in gewisse Massnahmen. Da ist als ein Beispiel zu erwähnen, wenn man eine Waffe sucht, in einem Fluss zum Beispiel, will man den ganzen Fluss absuchen mit Tauchern, wie manchmal müssen die Taucher gehen. Dort kann es nachher Diskussionen geben, auch Reibungspunkte geben, aber das sind immer Reibungspunkte auf sachlicher Ebene.
Die Waffen im Rhein, die hat die Polizei übrigens immer noch nicht gefunden. Aber nicht nur darum tappen sie in dem Fall noch im Dunkeln. Das grösste Problem hat die Polizei mit der Tatsache, dass der Mann niemand kennt.
Der Mann war ein Einzelgänger, er hat auch allein gelebt. Er hat allein Reisen unternommen, in die Schweiz, in andere Länder. Und wir haben bis jetzt Mühe gehabt, Personen zu finden, die in diesen Lebenswandel mehr Licht bringen können.
Darum hat die Polizei jetzt bekannt gegeben, dass Opfer Karl Dittmann heisst. Ein 63-jähriger Rentner ist und häufig mit einem blauen Mercedes im Grenzgebiet unterwegs war. Die Ermittler hoffen so, dass sie doch noch jemanden finden, der den Mann irgendwie gekannt hat.
Bilder von Karl Dittmann und seinem Auto gibt es auf der Internetseite von der Aargauer Kantonspolizei. Wer den entscheidenden Hinweis bringt und die Tat kann aufklären, kommt 20'000 Franken Belohnung über. Vandalen haben in der Nacht in einer Pneuhandlung zu Wangenbiolten gewütet. Irgendeinmal zwischen gestern zu Abend um 6:30 und dem Morgen um 7:30 ist jemand in die Pneuhandlung eingestiegen, hat den Firmenwagen und Möbel verspreit, andere Möbel zusammengeschlagen und ist dann mit einer Digitalkamera und einem Handy davon. Der Schaden ist etwa 10'000 Franken, schreibt die Solothurner Kantonspolizei. Gestern Abend hat die Aargauer Kantonspolizei einen jungen Raser ausserorts mit 144 Stundenkilometer geblitzt. Zwischen Pfilmergen und Tintiken war der 31-jährige Mann unterwegs mit seinem BMW, wo er in die Radarfallen hineingeraset ist. Die Polizei hat ihm gerade das Billett weggenommen. Er sei so schnell gefahren, weil er einen Nucki besorgen musste an einem Tankstellenshop, hat er dann der Polizei gesagt. Am Sonntag, am 21. Februar, ist es 40 Jahre her, wo ein Flüger von der Swissair in einem Wald in Würlingen zwischen Brugg und Koblenz abgestürzt ist. Arabische Terroristen haben eine Paketbombe in das Flugzeug geschmuggelt. Die ist dann auch explodiert. Bei dem Unglück sind alle 38 Passagiere und die 9 Besatzungsmitglieder umgekommen. Der Jürg Öninger hat die alten Medienberichte reingelassen, hat mit Zeitzeugen geredet und zeigt, wie man den 21. Februar 1970 in die Weltgeschichte muss einordnen muss.
Am 21. Februar 1970 hat Radio DRS berichtet.
Heute Nachmittag um 13.35 Uhr ist ein Kursflugzeug der Swissair vom Typ Coronado bei Würenlingen im Kanton Aargau abgestürzt. Bei dem Unglück sind 38 Passagiere und 9 Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Die Maschine befand sich auf dem Flug von Zürich nach Tel Aviv. Der Absturz erfolgte in einem Wald zwischen der Hauptstraße und dem Reaktor Würenlingen.
Der Ottmar Bächli von Würenlingen war 1970 ein junger Forstwartlehrling.
Ich bin gerade auf der Kohlstube gekommen, daheim. Dann hat man so einen dumpfen Knall gehört, die Scheibe noch etwas gekläffelt. Dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, du, ich gehe mal schauen, wir wohnen gerade unter einem Kielenhang. Bin ich dort durchgerannt und von dort oben hat man eine gute Aussicht hier, Richtung Wald oben. Da habe ich schon gedacht, irgendetwas geht dort unten. Bin wieder heim, aufs Velo gehockt und dann bin ich hier oben gefahren. Da bin ich dann also wirklich dann schon verschrocken.
Nach Angaben der Aargauer Kantonspolizei gab der Flugkapitän kurz nach dem Abflug von Kloten eine Meldung durch über Rauchentwicklung im Cockpit. Darauf gab er Befehl zur Rückkehr nach Kloten. Auf dem Rückflug stürzte das Flugzeug bei Würenlingen in einen Wald ab, wo es explodierte und völlig zerstört wurde.
Herr Dr. Haas, wie stellt sich für die Swissair heute am Sonntagnachmittag die Situation?
Wir stehen immer noch ganz unter dem Eindruck von der furchtbaren Katastrophe. Von einem Moment auf den anderen ist unsere Gesellschaft in tiefe Trauer gestürzt worden.
6533, hallo,
was da an dem Samstag zwischen 12.21 und 12.34 in knapp 13 Minuten abgelaufen ist, ist an Dramatik kaum zu überbieten gewesen. Ablesen kann man das am Funkkontakt zwischen der Coronado-Besatzung, vom Swissair-Kurs 330, dem Kapitän Karl Berlinger und dem Co-Pilot Armand Etienne und der Bodenkontrolle und der Fluglotsen. Am 12.21, rund 6 Minuten nach dem Start, meldet der Kapitän Berlinger: «We have trouble with the cabin compression. We have to return to Zurich.» «Wir müssen nach Zürich zurück. Wir haben Probleme mit dem Kabinendruck.» 12.22 um 50 Sekunden meldet es, dass man eine Explosion im Gepäckraum vermute. Am 26 ab kommt die Meldung: «We have fire on board. Es brennt. Wir müssen sofort landen.» 12.33 meldet Piloten: «Emergency. We have smoke on board. I can't see anything.» Notfall, wir haben Rauch, wir sehen überhaupt nichts mehr. Sie verlieren die Orientierung, fliegen zu weit westlich und zu tief. 12.33 melden Piloten, wir stürzen ab. Und dann die berühmten letzten Worte: Goodbye, everybody. Die Fluglotsen versuchen dann noch ein paar Minuten lang im Kontakt zu bleiben und zu helfen. Coronado ist aber schon lange am Boden explodiert.
Da ist der Gedenkstein, hier, den Sie jetzt hier sehen. Und Die Coronado ist hier um den Uhr gekommen. Also von dieser Seite ist die gekommen. Und dann hat es hier bei den ersten Föhren hier, wie Sie jetzt sehen, hier innen, hat es Köpfe abgetatscht. Da hat die Coronado angehängt, ist hier über die Strasse geflogen und ist hier dann gerade an dieser Strasse in den Wald. Und dann hat sehr wahrscheinlich eine saumässige Explosion gegeben. Also die Bäume hat es kreuz und quer, hat das alles, das Zeug überdruckt und versplittert und also fortgejagt. Da hat also Stämme gehabt, so 2-3 Meter Stück, die hier mindestens 300 Meter weiter oben im Boden gesteckt haben.
Auch einer von den ersten, der am Unfallort war, ist der Arthur Meier, heute 87. 1970 war er 47 und Feuerwehrkommandant der Feuerwehr Würrelingen.
Wir dachten, wir müssen retten. Und es war aber absolut nichts mehr rum. Wir waren nur noch die gleichen Teile. Und nicht mehr, kein ganzer Körper, nicht mehr so gesehen. Ich kann mich noch gut erinnern, wir sind am niederen Wald, ist ein Stück, hat es lange Haare gehabt. Da haben wir gedacht, da ist ich da. Und wir geschaut haben, war da ein Kopfhut von einer Frau. Und die langen Haare dran, so ist nicht nur Kopfhut und die Haare. Und da hat er natürlich schon ein paar mitgenommen. Wir haben das eigentlich fast nicht begreifen.
Da hat dann ausgesehen, wie irgendwie eine Dekoration. Da hat es Stoffrollen gehabt, die ab diesen Bäumen abgehangen sind. Also ich habe noch gesehen, Schlangenhütte, die oben runtergehangen sind. Und im Nachhinein weiss man da, die haben eine riesig grosse Fracht mit solchen Sachen. Und etwas ganz Schlimmes ist dann mir passiert. Da vorne haben wir noch unsere Wasserversorgung, das Häuschen. Und dort kann man dann ein bisschen hinterlaufen. Und das war ja verstreut, viel weiter rum wieder da. Dann bin ich auch hier gelaufen, auch ein bisschen geschaut, was hier so rumliegt. Und dann bin ich plötzlich irgend auf etwas zugestanden, auf etwas Weiches. Und ich habe dann schon irgendwie ein bisschen gedacht, etwas ist hier nicht gut. Dann habe ich das Bein zurückgezogen und habe genauer geschaut. Jetzt bin ich auf ein Stück von einem Körper, der noch Kleider rundherum hatte, auf so etwas zugestanden. Da bin ich also grausig verschrocken dann.
Der Flugzeugabsturz vom Swissair-Kurs 330 von Zürich nach Tel Aviv zu Israel war rein zufällig zu Würrelingen. Es hätte gerade so gut eine andere Gemeinde in dieser Region sein können. Nicht Zufall ist, dass ein Paketbomben im Frachtraum vom Flugzeug losgegangen ist. Aber warum gerade in der Swissair? Der Journalist Walter Senn, er ist 1970 als junger Reporter für Schweizer Radio zu Würrelingen live reportieren. Und er hat bis heute immer wieder über die Katastrophe und ihre Hintergründe berichtet. Seine These, warum dass es gerade diese Maschine getroffen hat, ist die.
Eigentlich war es der Plan, dass man diese Bombe platzieren auf ein El-Al-Flugzeug. Eins, das ab München fliegt, Richtung Tel Aviv, eins ab Frankfurt. Nun war das ein Samstag und die Version lautet, die Leute haben zu wenig genau den Flugplan studiert. Am Samstag fliegt keine El-Al-Maschine. Und die von München ist Gepäck umgeleitet worden via Zürich nach Tel Aviv und die andere von Frankfurt über Wien.
Bei der anderen Maschine hat die Bombe ein Loch in den Rumpf gerissen, aber es hat keinen Absturz gegeben.
Man hat zusammen mit dem Bundeskriminalamt in Deutschland sehr rasch in den Tagen können die Attentäter identifizieren. Der Hauptattentäter war der Sufyan Kadoumi und der Musa Yaver. Der Herr Kadoumi, vor einem Jahr ist er gestorben. Der Herr Yaver, der ist offiziell noch am Leben in Amman. Das sind die Hauptattentäter gewesen. Die sind aber geflüchtet. Am 20. Februar sind die ausgereist via Kairo nach Jordanien.
Allerdings hat man Täter von Würrelingen nicht hinter Gitter bringen. Im Jahr 2000 hat die Schweizerische Bundesanwaltschaft das Verfahren definitiv eingestellt. Was alles die Bundesanwaltschaft gemacht hat, weiss man von aussen nicht genau. Hat sie genug unternommen oder zu wenig? Es ist auch nicht klar, ob Jordanien einfach keine Hand geboten hat für das Ausliefern der Täter. Die beiden Attentate sind im Zusammenhang gestanden mit einer ganzen Reihe weiterer. Ein allererstes hat es im Februar 1969 gegeben, auf ein israelisches Flugzeug auf dem Flughafen Zürich-Lauten. Hinter all diesen Attentaten in diesen Jahren ist die Volksfront für die Befreiung von Palästina gestanden. Und mit Würrelingen und den anderen Anschlägen ist der Nahostkonflikt das erste Mal überhaupt in die westliche Welt getragen worden. Am Unglücksort im Wald Zwirlingen steht ein 3 Meter hoher Gedenkstein. Der Forstwart Ottmar Bächli erinnert sich.
Also die Mammutbäume, wir stehen jetzt hier gerade beim Gedenkstein zu. Und wenn Sie jetzt hier gerade rüber schauen, vorne dran ist die Strasse hier, dann sehen Sie hier gerade den ersten Mammutbaum. Der sieht so pyramidenförmig aus. Und da innen hat es, also gesetzt worden sind 47. Also für jeden Toten haben sie hier einen Mammutbaum gesetzt. Also die sind gesetzt worden mit den anderen, mit den anderen Bäumen, die sie dann dort angepflanzt haben. Oder es ist ja dann hier nichts mehr gestanden. Dann hat man später dann müssen räumen und alles. Und die Sequoien sind dann verteilt worden dort innen.
Der Flugzeugabsturz von Würlingen hat die Luftfahrt weltweit verändert. Heute sind alle Arten von Sicherheiten eingebaut. Die offizielle Schweiz ist plötzlich auch Schauplatz vom Weltgeschehen geworden. Und zu Würlingen erinnert man sich bis heute an die Ereignisse vor 40 Jahren.
Das war eine Reportage von Jörg Öninger. Der Terroranschlag auf die Swissair-Maschine, wo der Zwirlingen abgestürzt ist, der jährt sich am Sonntag zum 40. Mal. Morgen ist übrigens der Flugzeugabsturz auch im Schweiz aktuell auf SF1 ein Thema, das ab der 7. Und am Samstag wird Zwirlingen selber der Dokumentarfilm gezeigt, von Palästina nach Würlingen, wo die ganze Geschichte nochmal aufrollt und schildert. Samstagabend am 8. in der Aula vom Schulhaus Dorf Zwirlingen. Wir schauen nochmal zurück auf die Themen vom Donnerstag, 18. Februar. Die AEW Energie AG hat sehr ein gutes Geschäftsjahr hinter sich. Trotz Wirtschaftskrise hat man fast 20% mehr Gewinn gemacht, über 70 Millionen Franken. Aber trotz dieser guten Zahlen redet die AEW Energie AG von höheren Strompreisen in der nächsten Zeit. Der Chef der Jungsozialisten und Vizepräsident der SP, der Cedric Wermuth, wird wegen Hausfriedensbruch zu einer Buss- und einer Geldstrafe verurteilt. Er war letztes Jahr bei einer Hausbesetzung zu Baden dabei gewesen. Bei einem Tötungsdelikt zu Koblenz tappt die Polizei noch im Dunkeln. Ende November hat man einen älteren Mann auf der Aarebrücke gefunden. Er ist getötet worden. Die Polizei ist noch nicht weiter in dem Fall. Sie setzt darum eine Belohnung von 20'000 Franken aus für Hinweise, die das Verbrechen helfen zu klären. Und jetzt zum Wetter mit dem Thomas Kleiber von SF Meteo.
Heute Nacht sind die Temperaturen auf etwa minus 1 Grad und weil morgen Morgen vom Jura her die ersten Regenwolken kommen, können sie am Morgen früh vereinzelt noch mal rutschig werden. Der Tag durch ist morgen trüb und es wird immer wieder mal regnen. Die Schneefallgrenze liegt an den meisten Orten zwischen 600 und 1100 Meter, aber es ist möglich, dass gerade der Aaren zum Teil Flocken bis ganz runter gibt. Die Temperaturen liegen morgen in allen Regionen zwischen 2 und 5 Grad. In der Nacht auf den Samstag sinkt dann zwar die Schneefallgrenze bis ganz runter, gleichzeitig wird es aber auch trocken und darum denke ich mir, dass es an vielen Orten nur wenig oder gar keinen Schnee gibt. Am Samstag ist es zwischendurch länger sonnig, dann kommen wieder dickere Wolken daher und besonders im Jura tut es auch etwa die mal schneien. Am Sonntag tut es am Morgen in vielen Regionen mal ein bisschen flöckeln, zum Teil unterhalb von 600 Meter auch regnen, vor allem Richtung Schwarzbubenland. Der Tag durch soll es dann aber trocken sein und vor allem Richtung Aargau gibt es auch mal sonnige Abschnitte. Dann in der Nacht auf den Montag kommt wieder neuer Regen daher. Temperaturen kommen am Wochenende auf etwa 4 Grad.
Das war es vom Regionaljournal Aargau-Solothurn. Redaktion heute Remi Büttler, am Mikrofon war Christian Salzmann. Sie können alle unsere Beiträge im Internet nochmal nachhören und Sie können die Abendsendungen auch als Podcast abonnieren. Die Adresse dazu www.regionaljournal.ch. Das nächste Mal am Radio gibt es uns morgen Morgen um 6:30 hier auf DRS1.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.